ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Messerangriffe sind ein echtes Problem in Berlin geworden. Laut Zahlen der Feuerwehr waren es bis Juli schon mehr als 230. Zum Vergleich, im gesamten vergangenen Jahr haben Rettungskräfte gut 290 Stich- und Schnittverletzungen registriert. Der Senat diskutiert nun Sanktions- und Abschreckungsmaßnahmen. So will SPD-Innensenatorin Spranger, dass Menschen, die wegen einer brutalen Messerstraftat rechtskräftig verurteilt sind, künftig schnell ihren Führerschein verlieren können. Mehr von Boris Hermel aus der RBB 24 Landespolitik.
Der Führerscheinentzug wäre ein klares Signal an potenzielle Täter, dass der Rechtsstaat entschieden gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. Gesetze müssten dafür nicht verschärft werden. In der Fahrerlaubnisverordnung sei bereits geregelt, dass der Führerschein bei Straftätern entzogen werden kann, wenn Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial bestehen. Außerdem wollen Innenverwaltung und Polizei noch in diesem Jahr 3 Messerverbotszonen einrichten, rund um den Görlitzer Park, am Cottbusser Tor und am Leopoldplatz. Wird dort jemand mit einem Messer angetroffen, droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Anfang nächsten Jahres soll die Polizei eine Koordinierungsstelle Messer einrichten, bei der die Daten von Mehrfachtätern schneller zusammengeführt werden. Derzeit seien berlinweit 11 Täter aktenkundig, die in den letzten 2 Jahren 6 oder mehr Messerstraftaten begangen hätten.
Boris Hermel war das über den Plan der Berliner Innensenatorin, verurteilten Messerangreifern den Führerschein zu entziehen. Und wir bleiben thematisch auf der Straße. Der Tiergartentunnel in Berlin ist Richtung Kreuzberg gesperrt, seit knapp einer Woche schon. Für Autofahrer, die auf diese wichtige Verkehrsachse angewiesen sind, ist das eine nervenaufreibende, weil stauträchtige Angelegenheit. Auch RBB24-Reporterin Lisa Splanemann hat bei der Verkehrsverwaltung nachgefragt, wann wieder mit Normalverkehr zu rechnen ist.
Der Tiergartentunnel wird regelmäßig gewartet, geprüft und gereinigt. 3-mal pro Jahr passiert das, erzählt Katrin Fietzke, Bereichsleiterin Abteilung Tiefbau. Angekündigt war das von der Verkehrsinformationszentrale auch für die Nächte 4. 5. November bis 7. 8. November. Dabei wurden aber technische Probleme festgestellt.
Die Lüfter, die im Tunnel dafür sorgen sollen, dass im Brandfall die Fluchtwege rauchfrei sind und auch die Angriffswege der Feuerwehr, dass von diesen Lüftern einige erhöhte Schwingungswerte haben und auch Haarrisse in den Lüfterrädern, sodass die nicht gefahrlos betrieben werden können und abgenommen werden mussten. Damit ist natürlich im Brandfall die Sicherheit, die Entrauchungsmöglichkeit nicht mehr an jeder Stelle gegeben, insbesondere in der Fahrtrichtung Süd. Und deswegen mussten wir den Tunnel zunächst sperren.
Das war am 8. November. Seitdem gelten weiträumige Umfahrungen, zum Beispiel über den Großen Stern. Besonders die sogenannte Brandlast steht jetzt im Vordergrund. Und deswegen soll die Durchfahrt bis auf Weiteres für Lkw verboten werden. Doch für das Lkw-Verbot sind jetzt entsprechende Hinweisschilder nötig. Die müssen organisiert werden.
Es sieht im Moment so aus, als ob es im Laufe der nächsten Woche dann passieren würde, dass wir die Lkw-Verbotsbeschilderung installiert haben und dann auch die Fahrtrichtung Süd wieder für den Pkw-Verkehr freigeben können.
Für Lkw dauert es dagegen länger, denn dafür müssen die Lüfter erst wieder repariert sein, erklärt Katrin Fietzke, Bereichsleiterin Abteilung Tiefbau in der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.
Die Lüfter im Tunnel sind 20 Jahre alt. Das ist für eine technische Anlage quasi ein biblisches Alter. Es ist nicht so einfach, die einzelnen Lüfter zu reparieren. Wir überlegen, Komponenten auszutauschen. Wir überlegen, Lüfter umzuhängen. Dann müssen wir die Lüftersteuerung entsprechend anpassen. Das wird wahrscheinlich im ersten Quartal des nächsten Jahres frühestens passieren können.
Also bleibt der Tiergartentunnel Richtung Kreuzberg für den Lastenverkehr erstmal dicht. Mitte nächster Woche sollen Pkw wieder durch können. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann war das dazu. Die Stadt Cottbus wird Milliardärin dank des Strukturwandels. Da sollen bis zum Jahr 2038 fast 5 Milliarden Euro in der Stadt investiert werden. Das ist deutschlandweit ohne Vergleich. Und dafür vergibt die Stadt im kommenden Jahr viele Aufträge, auf das bestenfalls Unternehmen aus der Region etwas von dem Geld haben. Heute hat es eine sogenannte Vergabekonferenz gegeben, eine Art Börse, organisiert von der Cottbusser Wirtschaftsförderung und der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer. Wie die abgelaufen ist, dazu RBB-Reporterin Anja Kabisch.
Noch ein halbes Jahr hat Markus Nofka von Fliesen Nofka die Auftragsbücher voll. Aber dann, so sagt er, wird es langsam dünner. Deswegen hat er sich für die erste Vergabekonferenz angemeldet. Denn die Strukturmittelgelder sollen die Region stärken, also sollten auch die Firmen aus der Region profitieren. Das Problem ist,
viele Handwerksbetriebe wissen gar nicht, wie sie überhaupt an solche Aufträge überhaupt rankommen. Man kann ja schlecht bei der Deutschen Bahn beim Chef anrufen und sagen, hallo, ich will hier gerne mal ein paar Fliesen verlegen.
Rund 150 Teilnehmer sind in den Startblock B2 gekommen, nehmen die einzelnen Positionen unter die Lupe. Tim Bern von der EGC.
Wir werden heute über 70 Vergaben vorstellen. Das Vergabevolumen liegt bei über 120 Millionen und das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Hier wird das Brötchen vergeben, genauso wie 11 Kilometer Rohrleitung oder eine komplette Kita.
So bunt wie die Ausschreibungen ist auch das Feld der Interessenten. Für Corinna Schulz vom Blumenladen im Immergrün in Cottbus war in der ersten Runde noch nicht das Richtige dabei.
Aber es ist trotzdem ganz interessant zu sehen, was halt in der Stadt passiert und dass so viel passiert. Ne? Das kriegt man manchmal so gar nicht mit.
Für Stefan Kossack von der Pension Nordstern sind Ausschreibungen im Bereich Schulessen von Interesse.
Also der Eindruck ist überwältigend, sehr viel, sehr tolle Sachen. Und dann wird man natürlich dann sprechen mit den entsprechenden Leuten, ob das was wird oder nicht. Aber es ist schon eine tolle Sache, ja.
Aufträge direkt vergeben wurden heute nicht. Infos und Kontaktaufnahme standen im Vordergrund. Udo Rettinghaus war für die Gebäudewirtschaft Cottbus vor Ort. Die GWC ist Auftraggeber.
Es gibt Ausschreibungen, wo wir gar keine oder nur einen Bewerber haben. Wir hoffen zumindest, dass es Handwerker gibt, die also sehr auf dem privaten Markt zu Hause waren, die sich vielleicht dann doch beteiligen würden.
Und Markus Nofka, auch wenn nicht der Mega-Auftrag für ihn heute dabei war, er ist zufrieden und wird sicher das ein oder andere Gebot abgeben.
Man muss ja dann auch der günstigste meistens sein. Und der günstigste bedeutet auch nicht immer, ja, dass man dann gut fährt mit der ganzen Sache.
Stimmen auf der Vergabekonferenz für Mittel des Strukturwandels in Cottbus. Der Bericht war von Anja Kawisch. Das ist echt viel. 460.000 Coffee-to-go-Becher. Gekauft, geleert, weggeworfen. Jeden Tag in Berlin. So besagt es eine Untersuchung im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe. Dazu kommen noch Verpackungen für Pizza, Burger, Pad Thai und Co. Die Grünen wollen im Kampf gegen die Müllmengen eine Steuer auf Wegwerfverpackungen einführen. Dazu haben sie einen Gesetzesvorschlag erarbeitet, den heute der Umweltausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses diskutiert hat. RBB 24 Landespolitikreporter Jan Menzel.
Wenn es nach den Grünen geht, sollen unterwegs Kaffeetrinker und Imbisskunden die Wahl haben. Entweder sie entscheiden sich für einen Einwegbecher und zahlen dafür dann noch eine Verpackungssteuer.
Oder ich entscheide mich direkt vor Ort dafür, einen Mehrwegbecher zu benutzen, habe den entweder dabei oder nehme einen Pfandbecher.
Julia Schneider ist die umweltpolitische Sprecherin der Grünen. Ihre Fraktion hat einen Gesetzesvorschlag zur Einführung einer Berliner Verpackungssteuer erarbeitet. Darin ist vorgesehen, Einwegbehälter für Getränke und Essen mit 50 Cent zu besteuern. Für einmal Besteck soll die Abgabe 20 Cent betragen. Doch ein solches System nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche nur für Berlin hält Umweltsenatorin Ute Bonde, CDU, für den falschen Weg. Besser sei eine bundesweit einheitliche Lösung.
Deswegen hat Berlin darauf gedrungen, dass der Bund eine Regelung erlassen soll, damit To-Go-Verpackungen nicht mehr kostenlos abgegeben werden dürfen.
Bedenken haben auch alle anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus. Sie fürchten Mehrkosten für Imbisse und Shops, Verwaltungsaufwand und dass am Ende gar kein Umweltschutzeffekt spürbar sein wird. Dem tritt im Umweltausschuss Claudia Patzwal entgegen. Patzwal ist im baden-württembergischen Tübingen für die Verpackungssteuer verantwortlich, die dort seit 2022 erhoben wird.
Wegen der Tübinger Verpackungssteuer ist nicht ein einziger Gastronomiebetrieb oder ein einziger Imbiss insolvent gegangen. Die gehen gerade aus anderen Gründen insolvent, von Fachkräftemangel bis überzogene Mietpreise.
Tübingen habe mit der Steuer mehr als 700.000 Euro eingenommen und das Müllaufkommen verringert. Dass die Verpackungssteuer rechtlich zulässig ist, hatte kürzlich das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Die finale Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird noch in diesem Jahr erwartet. Was das betrifft, ist Patzwal optimistisch. Und auch wenn Berlin deutlich größer als Tübingen ist, lautet ihre Einschätzung, mit der Verpackungssteuer kann man nur gewinnen.
Jan Menzel war das über die Frage, wie Berlin mit den Mengen an Verpackungsmüll umgehen soll. 40 Tage sind es noch bis Weihnachten. So langsam geht es daran zu entscheiden, was auf den Wunschzettel soll. Da ist es gut zu wissen, dass zumindest klar ist, wohin der geht. Denn im Weihnachtspostamt in Himmelpfort im Landkreis Oberhavel ist der diensthabende Weihnachtsmann angekommen. Unsere Reporterin Lisa Steger hat ein Exklusivinterview mit ihm ergattert.
Du hast hier, wie ich gehört habe, im Jahr 300.000 Briefe. Die musst du alle beantworten bis Weihnachten. Wie schaffst du das, Weihnachtsmann?
Mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Disziplin und natürlich mit 20 fleißigen Helfern von der Deutschen Post, meinen Weihnachtsengeln, die mich immer so wunderbar unterstützen und ohne die ich das gar nicht bewerkstelligen könnte.
Du hast dir vorhin schon die ersten Wunschzettel angeguckt. Was wünschen sich überhaupt die Kinder?
Früher haben sie sich vielleicht ein Feuerwehrauto gewünscht. Dann später sollte es ein elektrisches Feuerwehrauto sein. Und heute ist es dann ein Feuerwehrauto, das man vielleicht mit dem Smartphone steuern kann.
Was müssen die Kinder beachten, damit ihre Briefe noch beantwortet werden vor Weihnachten?
Ganz wichtig, bis zum zweiten Advent müssen die Briefe hier bei mir sein. Und die Adresse ist ganz einfach. Man schreibt an den Weihnachtsmann in der Weihnachtspostfiliale in 16798 Himmelfort.
Also, bis zum 8. Dezember müssen die Briefe hier sein. Und zwar wirklich Briefe. Und sie müssen handgeschrieben sein. Nicht maschinengeschrieben, keine E-Mails und keine Sprachnachrichten. Der Weihnachtsmann ist Traditionalist.
Das sagt Lisa Steger in ihrem Bericht aus dem Weihnachtspostamt in Himmelfort. Und ganz wichtig, der Absender muss auf den Briefumschlag.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Kira Hausmann. Ich nehme Sie an diesem trüben Novembertag mit nach Köllnitz im Landkreis Oder-Spree und stelle Ihnen einen außergewöhnlichen jungen Mann vor, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Sander Fuhrmann ist 28 Jahre alt und Fischer. Schätzungsweise 220 Binnenfischer gibt es nur noch in Brandenburg. Nachwuchs gibt es nicht. Sander Fuhrmann macht den Job aber aus voller Überzeugung und will frischen Wind in seinen Berufszweig bringen. Seit gut 3 Jahren ist der Mann mit den schwarzen Haaren und den großen Muskeln Fischer. Mit Boot und Netzen fischt er auf der Großschauener Seenkette, einem Naturschutzgebiet so groß wie Berlin-Kreuzberg.
Naturschutzgebiete so bewirtschaften in der Größe 1000 Hektar ist schon einmalig oder selten auf jeden Fall in Deutschland. Da sind keine Angler drauf, keine Bootsfahrer, da nervt mich einfach keiner. Und ich bin hier nur mit den Fischen.
Seine Aufgabe? Möglichst viele Karpfen fangen. Sander Fuhrmanns Fänge werden im Naturgut Köllnitz verarbeitet. Hier gibt es einen Hofladen und ein Restaurant. Und alles, was hier verkauft wird, ist selbst produziert. Mit leeren Händen sollte er also nicht zurückkommen.
Wir brauchen die Karpfen, weil wir aus den Karpfen Schinken machen. So luftgetrockneten Schinken, dry-aged Karpfenschinken. Und wir haben nicht mehr viel da. Und wenn ich keine Fange, gibt es im Restaurant kein Karpfenschinken. Und dann wird das Restaurant mich auch fragen, was ich hier überhaupt gemacht habe die ganze Zeit. Und das ist ja meine Aufgabe als Fischer. Ne? Wer noch richtig Fischer sein will, der muss dann auch abliefern. Der kann nicht nur quatschen.
Eigentlich wird Karpfen geangelt. Für Netze ist der Fisch zu klug. Wenn Fischer Sander die Karpfen trotzdem mit Netzen fangen will, muss er noch klüger sein und sich in den Fisch hineindenken.
Der Karpfen hat ja jetzt 2 Barteln vorne am Mund und die sind immer ein Indikator des Fisches, dass er sich viel am Grund seine Nahrung aufsucht, ne? Ein unterständiges Maul. Der Karpfen sucht sich hier in der Ecke sehr wahrscheinlich die Stammröhrenwürmer raus und deswegen bin ich mir sicher, dass sie jetzt in den nächsten Tagen dort fressen werden.
Mehrere Stunden verbringt er damit, Netze aufzustellen. Dann kann er nur noch abwarten. Doch sein Job umfasst viel mehr als nur Fische fangen. Er muss sie auch schlachten, verkaufen und verarbeiten. Zum Beispiel filetieren. Anders als Zuchtkarpfen haben Sanders Fische rotes Fleisch, wie Thunfisch. Das kommt von den Würmern, die sie in freier Wildbahn aus dem Boden wühlen. Aus den Filets wird luftgetrockneter Karpfenschinken.
Wir sind, glaube ich, mit die Einzigen in Deutschland, die das also machen heutzutage. Wir hatten die ersten Versuche. Kommt immer darauf an, wie lange liegt das Filet im Salz, wie nimmt das Filet das Salz auf. Und wenn da zu viel Salz ist, dann kann man das nur mit Brot essen. Wir tasten uns daran.
Als nächstes steht das Räuchern an, für die Kundschaft auf dem Hof in Köllnitz. Sonntags ist der Fischer auch noch Koch und Kellner.
Frischen Saibling aus dem Rauch, wenn Sie da was möchten.
Und auf den Mund gefallen sollte er auch nicht sein.
Man muss mit den Leuten interagieren, ne? Wenn ich jetzt merke, es kommen junge Leute oder sowas hier auf den Hof, also die Alteingesessenen, die kennen Räucherfisch, die wissen die Qualität zu schätzen, ne? Und die kaufen auch mehr. Aber wenn jetzt junge Leute kommen, die denken, wow, super, aber die haben eher so den Respekt davor. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit mache.
Aber sind die dann auch richtig gegart? Oder ist
ja,
das, quasi nur
das, was ich heute mache, ist Heißräuchern. Beim Kalträuchern nimmt man nur Temperaturen unter 18 Grad. Mhm. Beim Heißräuchern nehmen wir so 80, 90, 100 Grad. Und das ist wie Stremelack zum Beispiel.
Auch wenn der Alltag stressig und herausfordernd ist, Fischer Sander liebt seinen Job. Dennoch fragt er sich hin und wieder, was beruflich für ihn noch kommt.
Ich habe halt in dem Sinne nicht studiert. Und es ist halt leider so, Studierte verdienen einfach mehr. Kommt logischerweise immer darauf an, was, wie, wo. Aber momentan, also ich fahre jeden Tag gern zur Arbeit. Macht halt ultra Spaß so. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch echt gar keinen Bock, mich nochmal an irgendeinen Schreibtisch zu setzen und irgendwas zu lernen für irgendwas.
Wenn es nach ihm geht, könnte es für immer so weitergehen.
Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt, wie es mit dem Klima weitergeht. Weil wenn kein Wasser mehr da ist, dann kann ich noch so ein guter Fischer sein, weil logischerweise ja noch keine Fische da sind. Also besonders letztes Jahr hat man es total gemerkt. Wir hatten ab, ich glaube, Oktober rum, da war halt einfach gar kein Wasser da.
Keiner weiß, wie die Karpfen auf diese klimatischen Schwankungen reagieren. Sander Fuhrmann jedenfalls hofft das Beste und wird auch morgen wieder nach seinen Karpfen sehen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn es mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.